B-Radio Wissen.
So, jetzt ist aber die Frage weg. Na egal. Eure Quoten werden sich verzehnfachen. Ja, bei 40.000 Zuschauern bei Neo Paradise wäre das immer noch scheiße, ne?
Ich fand euch im Spartensender sympathischer. Wieso?
Werdet ihr Thomas Gottschalk als Social Media Experten einstellen? Finde ich eigentlich ganz gut. Was würdest du sagen?
Thomas Gottschalk als Social Media Experten? Der kann sich nie dummer anstellen als wir, würde ich sagen.
Der kann doch. Thomas Gottschalk, mit dem Skype ich sehr oft. Ich skype oft mit Thomas Gottschalk.
Hey Joko, sind solche Mützen wie die von Klaas wirklich in?
Es ist Donnerstag. Bei D-Radio Wissen hören Sie jetzt die Redaktionskonferenz mit den Machern von Was mit Medien. Und hier sind Ihre Gastgeber, Daniel Fiene.
Guten Tag.
Und Herr Pähler.
Herzlich willkommen. Entscheidung gegen Pressefreiheit, wenn Bundesministerien mauern dürfen.
Umzug zu ProSieben, wenn Joko und Klaas Zirkus Halligalli machen.
Süchtig nach Arbeit, wenn der Kopf nie Redaktionsschluss hat.
Lokal statt global, wenn das Web zur eigenen Haustür wird.
Das sind die Themen von heute in unserer medialen Redaktionskonferenz am 21. Februar 2013.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Professor Stefan Weichert. Wir haben nämlich mit ihm heute Nachmittag darüber telefoniert, wie er gestern eine Ausschusssitzung im Bundestag erlebt hat, in der er zu Gast war, um über die Zukunft des Qualitätsjournalismus zu sprechen. Und dazu sagte er uns Folgendes, Zitat: Es war lebhaft. Die Vehemenz, wie die Verleger das Leistungsschutzrecht eingefordert haben, hat mich überrascht. Eigentlich sollte es in der Runde um die Zukunft des Qualitätsjournalismus gehen. Auf eine sportliche Art und Weise haben wir uns über Stiftungen, Crowdfunding und staatliche Eingriffe diskutiert. Am Ende bin ich mit einem etwas leeren Gefühl nach Hause gefahren. Dann frage ich mich als Ausschuss, warum mache ich so eine Expertenrunde, wenn die Positionen eh vorher feststehen?
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Daniel Fiene.
Mein Tipp an die Medien, die unbedingt an ihrem Geschäftsmodell festhalten. Schaut doch nicht immer zurück, sondern in die Zukunft. Und versucht euch an der Zukunft aus eigener Kraft und greift nicht nach irgendwelchen rettenden Händen. Hier ist D-Radio Wissen, die Redaktionskonferenz mit Daniel Fiene und Herr Pähler. Wir machen was mit Medien, mit freien Medien. Und wie war deine Woche, Herr Pähler?
Es geht so. Mein allgemeines mediales und körperliches Wohlbefinden bewegt sich so auf einem eher unteren Niveau, würde ich sagen.
Wieso, wie kommt das?
Ja, ich weiß nicht so. Ich habe so ein Grundunwohlsein. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. So als würde man so eine Grippe in den Knochen haben. So eine mediale Grippe.
Ja,
ich weiß nicht.
Geht ja vielen so. Hast du denn auch die echte Grippe oder hat die dich bisher verschont? Ich habe heute gehört, dass der Höhepunkt in Deutschland bei der Grippewelle jetzt erreicht ist. Also jetzt.
Jetzt?
Ja.
Ich merke es gerade doch, wo du es jetzt sagst. Also nein, ganz im Ernst, ich bin bis jetzt verschont, zum Glück.
Also es ist das Gefühl, es sind ja alle um einen herum krank, nicht nur die Printbranche. Ich habe diese Woche übrigens E-Mails geschrieben mit dem Betreff Pressefreiheit in Deutschland.
Ja, meinst du also damit, die Pressefreiheit in Deutschland ist jetzt quasi auch sowas wie ein Patient oder?
So ein Grippepatient?
So ein Grippepatient, ja.
Ich weiß nicht. Ich mache mir auf jeden Fall Sorgen um die Pressefreiheit in Deutschland, denn es geht um das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von gestern.
Ja, das habe ich mitbekommen. Lass mich mal nochmal überlegen, ob ich das jetzt noch auf die Reihe kriege. Ist ja immer nicht so einfach mit juristischen Sachen. Also, viele Journalisten machen sich auf jeden Fall jetzt Sorgen, dass nämlich die Bundesministerien nur noch die Informationen jetzt herausgeben, die sie wirklich im guten Licht dastehen lassen. Und also das war ja bisher mehr oder weniger anders, denn die Bundesministerien hatten sich ja der Auskunftspflicht der Landespressegesetze unterzuordnen.
Ja, genau.
Und dagegen, soweit ich das noch zusammenkriege, hat jetzt Bundesinnenminister Friedrich geklagt oder hatte schon geklagt. Und das Gericht hat ihm jetzt zumindest zum Teil Recht gegeben. Und zwar sagt das Gericht, zwar gelten die Landespressegesetze jetzt eigentlich nicht wirklich für die Bundesministerien, aber trotzdem lasse sich wiederum ein Auskunftsanspruch grundsätzlich aus dem Grundgesetz ableiten. Also ich glaube, ich habe das jetzt nicht falsch beschrieben, aber ich merke schon, dass es irgendwie, was bei mir bleibt, und ich glaube nicht nur bei mir, ist Verunsicherung, oder?
Ja. Vielleicht wird es ein bisschen klarer, wenn man sich nochmal so ein bisschen den Hintergrund anschaut. Und zwar ging es ganz ursprünglich, also ganz, ganz am Anfang, um die Anfrage eines Bildreporters, der wollte wissen, wie viele Hauptamtliche und inoffizielle Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes eine Nazi-Vergangenheit haben. Aber der Bundesnachrichtendienst, der wollte diese Informationen dem Reporter nicht zur Verfügung stellen. Und daraufhin hat er dann geklagt wegen Untätigkeit.
Ja, das war die Vorgeschichte. Und jetzt quasi nach dem Urteil gibt es auch schon Reaktionen. Zum Beispiel von Michael Konken, der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes. Der kritisiert das Gerichtsurteil nämlich mit ziemlich deutlichen Worten. Zitat: Das Urteil lädt alle Bundesbehörden geradezu ein, bei unbequemen Fragen künftig zu mauern, sagt er.
Ist die Pressefreiheit in Deutschland am Ende? Das klären wir jetzt mit Udo Vetter. Der Strafrechtsverteidiger ist mit seinem Lawblog bekannt geworden, geht jetzt aber auch für die Piratenparteien im Bundestagswahlkampf und ist jetzt bei D-Radio Wissen. Hallo Udo Vetter.
Ja, grüßt euch, hallo.
Konkret machen sich ja viele Sorgen wegen des Urteils. Der Konken auch, den haben wir schon gerade kurz gehört. Der Bild-Chefreporter feiert es aber als Erfolg für die Pressefreiheit. Wer hat denn jetzt recht?
Also ich glaube, dass der Bild-Chefreporter das etwas zu positiv sieht. Vielleicht hat er auch kalte Füße bekommen, weil die ja die Klage angestrengt haben. Ich als Jurist bin da außerordentlich skeptisch, was da diese Woche stattgefunden hat. Einfach deswegen, weil wir hatten bisher klare Auskunftsansprüche für die Presse, auch Bundesbehörden, nämlich geregelt in den Pressegesetzen. Diese rechtliche Grundlage ist jetzt weggefallen. Und das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, das Bundesverwaltungsgericht spricht in seinem Urteil davon, auch die Bundesbehörden müssten Auskünfte im Rahmen von Minimalanforderungen geben. Das Wort Minimalforderungen ist für mich natürlich ein Alarmsignal, weil man auch daraus schon schließen kann, dass es künftig leichter für die Bundesbehörden sein wird, solche Informationsanfragen abzublocken.
Und zwar wie? Also Sie sagen einfach, das ist dann nicht erfüllt, oder wie würden Sie das dann wahrscheinlich machen?
Naja, wir haben ja die Landespressegesetze. Wieso gelten die für Bundesbehörden? Das muss man vielleicht noch mal ganz kurz klären. Die gelten deswegen für Bundesbehörden, weil die halt ihre Sitze auch in den jeweiligen Ländern haben. Und bisher war unbestritten, dass zum Beispiel das Landespressegesetz von Berlin oder das von Nordrhein-Westfalen eben für nordrhein-westfälische Ministerien gilt, die hier in Düsseldorf sitzen. Oder das Berliner eben zum Beispiel auch für das Kanzleramt. Sodass also hier wir eine klare Rechtsgrundlage hatten. Und jetzt haben wir plötzlich eigentlich keine richtige Rechtsgrundlage mehr, sondern nur noch die allgemeinen Grundrechte aus dem Artikel 5, also Freiheit der Presse. Das ist natürlich etwas, was einen nachdenklich stimmen muss, einfach deswegen, weil ja diese Pressegesetze Auskunftsrechte für die Presse normieren. Und diese Rechte sind eben jetzt erstmal nur noch wieder zurückgeführt auf diese allgemeinen und sehr schwammigen Ausführungen in Artikel 5, nämlich dass die Presse frei ist. Mehr haben wir im Moment dann nicht mehr gegenüber Bundesbehörden.
Also nur um es mal ganz klar zu sagen, ein Bundespressegesetz, was jetzt ja vielleicht der eine oder andere denkt, mag, das gibt es nicht, ne?
Das gibt es nicht, ja. Okay. Das Interessante daran ist eben, dass man bisher 40 Jahre oder 50 Jahre unbestritten angenommen hat, dass die Landespressegesetze immer für das Ministerium dort gelten, wo es seinen Sitz hat.
Aber da drängt sich ja jetzt eine Frage auf. Wie kommt es denn eigentlich, dass dieses Gericht nach, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnten, das jetzt auch mal anders sieht?
Das also, wollte ich auch gerade fragen.
Na, ich habe es zuerst gefragt.
Ja. Ja, das ist eine sehr gute Frage.
Danke.
Das ist in der Tat ein fast unglaublicher Vorgang, weil sich das Gericht damit auch gegen die absolute Meinung innerhalb der Rechtsprechung und der Literatur stellt. Das hat bislang einfach niemand ernsthaft bezweifelt. Es wundert aber nicht, dass das Bundesverwaltungsgericht jetzt sich so dreht im Wind etwas und da eine so komische Meinung vertritt. Denn einer der Richter, die verantwortlich sind für diese Entscheidung, hat bis vor gar nicht so langer Zeit selbst im Bundesinnenministerium gearbeitet, dass er das jetzt protestiert hat. Und er hat auch in verschiedenen Publikationen eben diesen, ich will es mal nennen, etwas esoterischen Standpunkt aus juristischer Sicht vertreten. Und man könnte durchaus sagen, mit dieser Nähe, er hat sich so ein ganz klein bisschen jetzt selber Recht gegeben.
Das hat aber Geschmäckle.
Ach ja, das ist, er ist sicherlich nicht in sein Amt gekommen, um dann später mal irgendwann ein Urteil zu fällen, das ihn etwas bekannter macht, sondern das ist halt nun mal so der Lauf der Dinge. Ich will das nicht unterstellen, aber er hat natürlich als Richter auch mit seinen Kollegen zusammen auch ein Recht auf Meinungsfreiheit, juristische Meinungsfreiheit, und die haben das jetzt eben so ausgegraben. Das ist ein sehr formaler Aspekt, der da jetzt in den Vordergrund gerückt wird und sicherlich auch irgendwie so ein bisschen Politiker und auch die anderen anderen Gerichte, die ja diese Gesetze immer angewendet haben, 40 Jahre lang, etwas blamiert dastehen lässt.
Was heißt denn das jetzt ganz konkret für mich in meiner täglichen Arbeit mit Journalisten? Heißt das jetzt, dass wenn ich jetzt bei einem Bundesministerium oder bei einer Bundesbehörde anrufe, dass ich dann nur noch schöne Blümchen-Pressemitteilungen bekomme und keine kritischen Informationen rausgerückt bekomme? Könnte mir das passieren?
Naja, wir haben ja zwei Säulen im Prinzip, auf deren Grundlage Journalisten Auskunft verlangen können. Einmal das überall geltende Informationsfreiheitsgesetz, das auch jeder Bürger in Anspruch nehmen kann. Das ist aber ein sehr bürokratischer Weg. Da muss man Formulare ausfüllen, auch Geld dafür bezahlen und erfahrungsgemäß dauert es endlos lange. Und die Presse, also die Journalisten, haben noch einen besonderen Auskunftsanspruch, der sich eben aus dem Grundgesetz ergibt und den Pressegesetzen, wo das im Detail ausformuliert ist. Und wenn man sich auch zum Beispiel als Journalist in Nordrhein-Westfalen auf das Landespressegesetz stützt, wozu man das gute Recht hat, dann sind Behörden eben dazu verpflichtet, einen sogar zu helfen. Das heißt also, dem Journalisten unter die Arme zu greifen und sie dürfen ihn nicht auf die lange Bank vertrösten oder gar sagen, ach, da haben wir jetzt keine Lust zu, wir müssen Wichtigeres machen, sondern da gibt es eben ein besonderes Auskunftsrecht der Presse. Dieses Auskunftsrecht resultiert aus der simplen Tatsache, dass die Presse halt sozusagen die vierte Gewalt ist und auch die nicht nur die Gerichte, sondern auch die Behörden kontrolliert.
Jetzt möchten wir mal nicht mehr weitersprechen mit dem Juristen Udo Vetter, sondern mit dem Politiker Udo Vetter. Sieht der denn die Pressefreiheit in Deutschland jetzt verschlechtert, die Situation der Pressefreiheit bei uns?
Also aus meiner Sicht, ich kann das jetzt sowohl als Jurist als auch Politiker.
Nein, bitte als Politiker.
Als Politiker, dann versuche ich mich mal kurz zu fassen. Der Bundestag wird sehr gut daran tun, möglichst schnell auch für den Bund ein vernünftiges Pressegesetz zu zimmern. Ich meine, die Vorlagen, die funktionieren, gibt es ja in den Ländern, weil es ist eigentlich nicht hinnehmbar, dass Bundesbehörden künftig sagen können, ach Moment, es gibt ja gar keine einfach gesetzliche Grundlage, auf der ich dir jetzt Auskunft geben muss. Und in der Tat ist die Befürchtung dann richtig, es wird abgeblockt. Also ich glaube, da muss der Bundestag jetzt möglichst schnell nachsitzen und ein neues Gesetz aus dem Hut zaubern.
Was könnte denn die Motivation von Bundesinnenminister Friedrich gewesen sein, jetzt diese Grundsatzfrage gestellt zu haben oder klären zu lassen? Ist kritische Presse ihm unerwünscht?
Das ist durchaus möglich, dass ihm die unerwünscht ist. Er steht ja mitunter auch heftig in der Kritik. Ich glaube aber eher, dass das so aus den Ministerien selber kommt. Also dieses Geschmäckle, das wir da vorhin angesprochen haben, das ist ja etwas, man kennt sich ja noch aus alten Zeiten möglicherweise. Und dass das so aufs Tapet gezaubert ist, obwohl ich das jetzt als Politiker sagen soll, gehe ich fast davon aus, dass das eine Geschichte ist, die aus der Ministerialbürokratie kommt. Weil ich schätze auch den jetzigen Bundesinnenminister nicht so dumm ein, um nicht zu erkennen, dass hier einfach was jetzt juristisch falsch läuft, weil ohne gesetzliche Grundlage die Bundespresse dastehen zu lassen, das ist schon ein dickes Ding.
Sagt Udo Vetter, der Strafrechtsverteidiger, ist mit seinem Lawblock bekannt geworden, zieht aber auch jetzt für die Piraten in den Bundestagswahlkampf. Vielen Dank.
Ja, ich danke euch. Tschüss.
Wir machen was mit Medien, mit unterhaltenden Medien.
Ja, und jetzt kommt die Stelle, wo ich dich fragen muss, möchtest du den nächsten Satz sagen?
Sehr gerne, es sei denn, dir ist danach, weil dir ist ja heute nicht so wohl. Vielleicht ist es dann besser.
Okay,
oder?
Na, sag du es. Okay.
Es ist nicht alles schlecht im Journalismus.
Daniel und ich haben ja in dieser Woche etwas entdeckt, was wir im Ansatz, sagen wir mal, loben möchten.
Ja.
Aber auch nur im Ansatz.
Tschüss ZDF Neo, hallo ProSieben heißt es ja gerade für zwei beliebte TV-Nasen. Joko Winterscheid und Klaas Häufer Umlauf ziehen mit ihrer Sendung Neo Paradise vom kleinen öffentlich-rechtlichen Spartensender ins große Privatfernsehen.
Ja, und die Premiere dazu gibt es jetzt am Montag, den 25.02. um 22.15 Uhr unter einem neuen Namen, nämlich Zirkus Halligalli, so heißt es. Und wir kennen uns ja aus mit Umziehen zum neuen Sender und so. Gleiche Sendung weitermachen, nur unter neuem Namen, da sind wir ja Experten, sag ich mal.
Ja, Joko und Klaas, meinst du, die machen uns nach?
Man muss ja vorsichtig sein heutzutage. Ich will denen jetzt kein Plagiat vorwerfen.
Nein, besser
also lass uns lieber einfach mal Lob und Tadel verteilen. Also gut war, finde ich, in dieser Woche haben Joko und Klaas eine Twitter-Pressekonferenz gegeben und sich den Fragen ihrer Fans dort gestellt.
Ja, die haben auch richtig gleich auf Bundesministerium gemacht und Presse war nicht anwesend, also war unerwünscht sozusagen. Aber dafür
gibt
haben
ja auch
sie
keine rechtliche Grundlage.
Nein, dafür. Eben. Ne? So, und deswegen haben sie gesagt, wir stellen eine Kamera hin, stream live ins Netz und ihr könnt uns unter dem Hashtag HalligalliPK Fragen stellen. Und sie haben beantwortet und das Gehaltvolle konnte ich dann nach einer Stunde gucken, auf 10 Sekunden runterschneiden oder so. Hören wir mal kurz rein.
Ja.
Reply.
Ja. Jetzt geht's los, ne?
Ach, da hat ein, das ist auch hier, da, guck mal, da wird schon explizit an dich hier vom Kakalinchen.
Wie heißt sie?
Kakalinchen heißt die.
Was ist das denn? Jetzt habe ich hier zu viel geschrieben, warte mal.
Ja, Tilt hat 140 Zeichen, Überraschung.
Was möchte die denn wissen?
Die möchte gerne wissen, worum es in der Sendung geht. Aber da steht Pro7 und damit das klar ist, das muss ich ja nicht beantworten. Hm.
Das nennt man delegieren.
Ja, worum geht's in der Sendung, ne? Menschen, Tiere, Explosionen.
Das ist was Neues.
Seid ihr ab sofort abgehoben nach dem Senderwechsel? Ihr verdient ja jetzt mehr als 7 Euro pro Stunde. So.
Wir warten nix, auf die Antwort.
Haben wir nichts zu trinken? Ja, dann hör mal auf, dann ist die Geschichte hier schneller vorbei, als sie angefangen hat.
Joko, das wird hier aufgezeichnet.
Das ist ja spannend, Internet, ne? Nicht, hm? Und sonst so?
Warum habt ihr nach MTV Home eine so lange Pause gemacht? Fragt Bunny Jüllmann, Mann.
Ja, das kann man ganz gut beantworten, warum wir nach MTV Home so eine lange Pause gemacht haben. Wir sind rausgeflogen bei MTV damals. Wir sind da mit, das war jetzt nicht so, dass wir da aus freien Stücken gegangen sind, sondern MTV hat gesagt, Jungs, super Show, macht uns allen viel Spaß, ihr seid gefeuert.
Jetzt extra hier, weil Privatfernsehen habt ihr jetzt extra die Etiketten runtergemacht, oder? Das ändert sich auch nie was, ne?
So, hör doch mal auf, ist das jetzt die neue Form, wie man Pressekonferenzen macht?
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Aufgezeichnet oder live gesendet?
Ich bin mir
das
irgendwie
eine
sicher, dass das
Form
das
der
nicht ist.
Man nennt das Live-to-Tape.
Live-on-Tape, ne.
Macht man so eine Stunde vorher.
Weniger labern, mehr schreiben.
Ne? Nee.
Die sind ja auch...
Häufer Umlauf. Wird es in der Serie weitere Niederlagen gegen ihre Kontrahenten regnen oder finden keine Duelle mehr statt?
Es wird auch hin und wieder Duelle geben, aber das Stichwort lautet Zusammenarbeit. Warum bekommt ihr nicht die Sendezeit 20.15 Uhr? Oh Mann, ey, alles falsch getippt hier. Wie ihr schon merkt, wir sind sogenannte Digital Natives. Wir sind quasi im Internet zur Welt gekommen. Und deswegen läuft das hier völlig problemlos. Und werdet ihr jetzt auch nur noch solche Werbe-Event-Shows machen wie der Raab? Wenn ja, dann klatsche ich mich gegen die Wand. Lieber Phil Schmosby, auch daraus könnte man eine Show machen, ne?
Ja, warte, lass mich das nochmal eben hier. Ja, machen wir nicht so eine Hektik jetzt hier.
Ich weiß nicht,
ob wir... nächsten Montag, 22.15 Uhr. Und an dieser Stelle... Vielen Dank. Mit Crow, Sido und mit Helge Schneider. Und ich möchte nicht zu viel verraten, aber es wird vielleicht auch noch... Vielleicht gibt es auch noch mehr Gäste. Vielleicht haben wir ja noch...
Aber nur vielleicht.
Es wird noch einen anderen Gast geben. Oder zwei.
Wer weiß das schon. Nur der Wind. Tschüss.
Nur der Wind, Herr Fäder.
Ja, nur der Wind weiß das. Also,
das waren Joko und Klaas gestern
Also, das lässt ja nichts Gutes hoffen für die Show.
Ach, die wird super, die wird Bombe. Das wird ein Quotenerfolg. Natürlich, komm.
Ich bin ja ein bisschen traurig.
Warum?
Weil Joko und Klaas ja quasi deine Bitte nicht oder unsere Bitte nicht nachgekommen sind. Du hast ja schon so schön geschrieben, sag doch bitte mal für unseren Podcast, wir sind Joko und Klaas und machen was mit Medien. Wir berichten dann auch gut.
Ja.
Ich hab sag mal, agieren wir eigentlich immer so? Ist das nicht vielleicht ein bisschen zu viel näher zum Gegenstand der Berichterstattung? Nein.
Das sollte uns doch hier im Medienjournalismus nicht stören, oder?
Ja, stimmt. Das ist ja quasi, wir sind ja quasi digital, wie heißen die?
Residents.
Die sind wir auch, aber ich meinte jetzt eigentlich was ganz anderes.
Immigrants?
Ach, vergiss es. Ich wollte nur sagen, wir haben eine geborene Nähe zu allem, worüber wir berichten in der Medienbranche. Ja.
Ich habe auf jeden Fall das versucht, die da so ein bisschen zu hacken, aber sie haben leider den Tweet nicht gesehen, weil es gab einfach zu viele Fragen. Es gab super viele Fragen und Herr Päder, das dachte ich, wie können wir den Jungs helfen und ein bisschen zur Seite stehen als serviceorientiertes Magazin hier. Und ich habe mal jetzt den Hashtag HalligalliPK nochmal aufgerufen und willst du einfach nochmal die Fragen beantworten?
Ja,
die da im Twitter unbeantwortet sind.
Dann stell du sie mir mal.
Elia fragt, HalligalliPK, läuft die PK noch oder ist sie komplett vorbei?
Sie ist jetzt komplett vorbei.
Halligalli möchte Jonas wissen, das heißt, ich kann meinen Tweet, den Joko vorgelesen hat, nochmal anhören?
Das ist korrekt.
Ja. Sarah sagt, ihr wisst nicht, was der Harlem Shake ist, das ist genauso wie Oh, Leave My Planet.
Das ist keine Frage gewesen, deswegen beantworten wir die an dieser Stelle auch nicht.
Gianluca sagt, schade, dass es nicht live ist, HalligalliPK.
Die PK jetzt oder die Sendung? Die Frage habe ich nicht verstanden. Bitte ja, nochmal einen Tweet einstellen.
Die Sendung war live on tape. Erinnerst du dich gerade?
Live to tape.
Ja. Spacko 1 sagte, wer seid ihr eigentlich?
Joko und Klaas. Hm. Wer bist du überhaupt, Spacko 1?
Halligalli PK, Elisa möchte wissen, könnt ihr One Direction in die zweite Show bringen? Bitte.
Wir können es, wir tun es aber nicht. Danke.
M. Oswald schreibt, wann habt ihr beiden Jahrestag?
In einer guten Beziehung vergisst man sowas. Da zählt jeder Tag wie der Jahrestag.
Oh, da steht jetzt Schweinskrams drin. Aber nehmen wir das hier. Josi Frei, wie geht's euren Kindern?
Frag unsere Frauen.
Wer von euch ist wirklich Thomas Gottschalk?
Der unterm Tisch.
Der immer am Skype dran ist.
Ja.
Sophia fragt, was wolltet ihr früher mal werden?
Ich wollte was mit Medien machen und der Joko, der wollte Bauer werden.
Julian sagt, was macht ihr in eurer Show am Montag?
Das entscheiden wir am Montag. Außerdem haben wir Helge Schneider zu Gast und vielleicht noch weitere Gäste.
Oder zwei.
Oder drei.
Reggahaven fragt, warum ist Joko in der Sendung? Der Typ kann doch nichts.
Das stimmt, aber das haben wir beide ja gemeinsam.
Max sagt, beantwortet mal meine Fragen.
Nein.
Wird es Merchandise geben?
Auf jeden Fall.
Die bessere Frage wäre gewesen, welchen Merchandise wird es geben?
Ja, aber es war eine geschlossene Frage, also habe ich geschlossen geantwortet.
Max Gell fragt, wie seid ihr auf die Idee von Zirkus Halligalli gekommen?
ProSieben hat gesagt, wir sollen das machen und wir zahlen gut. Haben wir es gemacht?
Marco sagt, ich freue mich auf die Show. Schaut alle zu. Was sagen wir, Herr Peller?
Wir freuen uns auch und wir schauen auch zu, oder?
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Herr Peller, bist du bereit?
Aber sicher.
Was mit Köpfen?
Yeah.
Das Medienquiz.
Du kannst heute deinen Vorsprung nicht verlieren. Es steht nämlich 2024 bei unserem gefährlichen Stammtischwissen.
Ich führe mit großem Abstand. Deswegen darfst du anfangen, mir die erste Medienfrage zu stellen. Also eine Frage, die man beantworten können sollte, wenn man sich auf medialem Parkett bewegen möchte.
Ja, denn man kennt sich ja nur meistens sehr speziell in seinem eigenen Bereich, also ja, nicht so sehr überall so. Und der Deutsche Webvideopreis, der ist heute gestartet, also für die diesjährige Session. Heute kann man nämlich seine Videos einreichen und das finde ich ganz interessant. Da entscheidet nämlich jeder mit, nämlich jedes Mal, wenn du ein Video der teilnehmenden Videos im Internet teilst, bei Facebook, Twitter und Google+, dann zählt das in die Entscheidung mit rein, ob das Video eventuell gewinnt. Das finde ich ziemlich cool. Und auf YouTube oder über YouTube-Stars oder generell über Internet-Comedy hat ja auch diese Woche D-Radio Wissen gesprochen. Und da gab es einen YouTube-Star und ein Kabarett-Urgestein, die sozusagen akustisch bei D-Radio Wissen aufeinander getroffen sind. Und ich möchte von dir wissen, welcher YouTube-Star und welches Kabarett-Urgestein sind aufeinander getroffen und haben dann gemerkt so, oh, wir kennen die andere Seite überhaupt nicht. Was ein bisschen ganz lustig ist.
Ist lustig.
Sagen wir mal so, damit es nicht so schwierig ist, musst du eins von beiden wissen.
Also, was für ein Star und...
Ein YouTube-Star und ein Kabarett-Urgestein. Beziehungsweise, das sind YouTube-Stars. Nicht, dass dann hier wieder die Perler-Polizei...
Also zwei.
Ja.
Kabarett-Urgestein.
Wer hat denn da kein D-Radio-Wissen gehört diese Woche?
Ich höre doch nicht meinen eigenen Sender.
Was?
Ich muss ja, also ich bin doch... Ich höre mich doch jetzt.
Ja. Ach, du schaltest immer donnerstags 18 Uhr bis 19:30 Uhr ein.
Genau.
Und manchmal am Samstag auch.
Ja.
Verstehe.
Diesen Samstag zum Beispiel. Ah. Ich weiß es aber gerade nicht.
Du weißt es nicht?
Ich könnte ja jetzt...
Rat doch einfach mal.
Oh, ein Kabarett-Urgestein. Dieter Hildebrand.
Richtig. Sehr schön. Und bei Titi waren die YouTube-Stars. Die hätte ich, glaube ich, geraten. Naja,
echt?
Gibt einen Punkt für dich. 20 zu 25.
Ja, dann möchte ich mit dir auch über einen Urgestein sprechen.
Mhm. Über dich?
Ja, sozusagen. Aber über ein Urgestein, was mich in meiner Jugend begleitet hat, wo ich mich total freue, dass sie, das kann ich verraten, mit 80 neuen Folgen wieder ins Fernsehen kommt. Sogar in 3D. Von wem rede ich?
Die Fine Maya, Biene Maya.
Das war leider falsch.
Weißt?
Ja, Biene Maya ist richtig.
Juhu!
Also freue ich mich richtig
21
drauf.
Zu 25. Ich freue mich auch.
Vor allem freue ich mich auf Willi.
Wirklich?
Ja, Willi finde ich toll.
Du
Maya.
Ich glaube ja, dass du früher, als du klein warst, auch so ein nerviger Willi warst.
Ja.
Ungefähr auch so Mama. Dick, oder?
Mama, ich bin nicht dick.
Nein?
Das Good. Machen die Querstreifen.
Ach so, apropos dick.
Ja.
Das ZDF, Sat1, bringt seine Abspeckshow The Biggest Loser zurück, aber nicht ins Fernsehen, sondern es läuft ein bisschen anders diesmal. Und zwar, was machen die damit? Also wenn du an einem Stehtisch stehst und da kommt einer und sagt so, hey, ich mach bei Biggest Loser mit, brauchst du nicht Sat.1 einschalten, sondern musst woanders einschalten.
Ja. Und zwar wo? Im Internet.
Mhm.
Bei YouTube.
Fast.
Bei, natürlich das YouTube von Pro7 Sat.1 Media, wie heißt es noch?
Ja.
Das nutze ich ja nie.
Nee, falsch, Facebook wäre es gewesen. Schade, Herr Pähler.
Ach so, dieses andere Ding da. Ja, ich habe eine traurigere Frage.
Ottfried Preußler.
Nein.
Okay.
Ja, falsch. Du kriegst keinen Punkt, ich löse aber trotzdem auf. Ich wollte von dir wissen, den Namen Tissi Bruns.
Okay.
Sie ist ja jetzt doch im relativ jungen Alter von 62 Jahren gestorben. Und ich dachte, das sollte man nochmal würdigen an dieser Stelle. Auch wenn es gerade eine Spielrubrik ist, dann kann man ja mal kurz getragene Stimmung verbreiten, weil das ist wirklich traurig, finde ich.
Ich habe eine Stunde, bevor die Sendung begonnen hat, den Nachruf im Tagesspiegel gelesen, beziehungsweise die Meldung, dass die Kollegen trauern. Und das hat mich auch wirklich mitgenommen, habe ich auch den Kollegen gesagt. Das war sehr traurig.
Ja.
Und was also, ist jetzt deine Frage?
Ja, du hast ja schon direkt geantwortet. Und du hast falsch geantwortet.
Und was wäre sie gewesen?
Meine Frage wäre gewesen, welche politische Journalistin, die im Übrigen so auch einmal an der Spitze der Bundespressekonferenz, in Klammer auf, historischer Bezug zum Thema Landespresserecht, Klammer zu, gestanden hat, ist jetzt leider im Alter von 62 Jahren verstorben.
Okay.
Das wäre die Frage gewesen.
Der türkische Jungverleger Burak Akbay gibt sich als Patriarch, ist in seiner Heimat aber dafür bekannt, dass er Hungerlöhne zahlt und Gewerkschaften nur vom Hörensagen kennt, berichten Kritiker, steht auf deutsch-türkische-nachrichten.de.
Ja.
Und der türkische Jungverleger Burak Akbay möchte ein Medium retten. Welches ist das? Also hier in Deutschland.
Hier in Deutschland?
Mhm.
Die Hürriyet. Die muss man nicht retten, ne? Die ist groß genug. Ich sag's trotzdem.
Mhm. Nee, ist falsch.
Ah, nein!
Frankfurter Rundschau wär's gewesen.
Das wollte ich gerade sagen.
Zu spät.
Ja.
Kriege ich noch eine Frage?
Ja.
Okay.
Und zwar möchte ich von dir wissen, jetzt ist ja gerade der Bachelor zu Ende gegangen.
Ja, oder habe ich nichts mitbekommen?
Ja, ich frage dir auch nichts Konkretes. Wie hieß die dritte Frau, die ausgeschieden ist? Nein. Den Bachelor gab es jetzt dieses Jahr und letztes Jahr. Und dann gab es ja ganz lange den Bachelor nicht. Und dann gab es schon mal den Bachelor bei RTL. Und dann ist es aber gefloppt. Deswegen haben die erst ein paar Jährchen ausgesetzt. Ich möchte von dir wissen, wann lief denn die erste Staffel vom Bachelor?
2009.
Nein, 2003.
Ist nicht wahr.
Und deswegen habe ich es als Frage mit aufgenommen, weil ich habe das zufällig gelesen und das war mir gar nicht präsent, dass es den Bachelor vor quasi 8, 9 Jahren schon mal gegeben hat.
Das wusste ich auch nicht.
Naja, das wäre die Frage gewesen. Du hast einen Punkt für die Biene Maja.
Und du hast einen Punkt für
Herrn Hildebrand.
Für Herrn Hildebrand. Das sind dann 21 zu 25.
Ja,
das nicht schlecht,
korrekt Specht gerechnet, gibt aber keine Punkte.
Der Radio Wissen, die Redaktionskonferenz und wir machen was mit Medien, was mit süchtigen Medien.
Genau, und dazu möchte ich dir was vorlesen.
Okay.
Ich lese dir folgenden Satz vorher genau zu. Sie formen ihr Leben in Themen, packen Erlebtes sofort in Schlagzeilen, überlegen, wie sie Urlaubs- und Freizeiterlebnisse vermarkten können und planen bei jedem, in Klammern, privaten Foto eine mögliche berufliche Nutzung ein. Was ist das?
Keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Journalisten gibt, die so denken.
Ja, das kannst du dir richtig gut vorstellen. Das ist nämlich genau das, was ich meinte. So beschreibt nämlich auch eine Online-Journalistin ihre arbeitssüchtigen Kollegen. Es geht jetzt hier um Arbeitssucht von Journalisten. Deswegen frage ich dich mal, bist du arbeitssüchtig?
Nein, natürlich bin ich überhaupt nicht arbeitssüchtig.
Nein, woran merkst du das?
Ich weiß nicht, oder vielleicht doch, weil Sucht ist natürlich immer dann meistens gegeben, wenn man es direkt ablehnt. Ich gucke mal in die Runde. Die ganzen Kollegen hinter den sämtlichen Glasscheiben gucken auch gerade verschämt zur Seite.
Okay.
Da kommt gerade eine Kollegin rein. Bist du arbeitssüchtig?
Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, sagt sie.
Oh, das ist immer, Selbsterkenntnis ist ja, glaube ich, der erste Schritt zur Bekämpfung einer Sucht. Aber egal, auf jeden Fall. Journalisten sind überdurchschnittlich stark von Arbeitssucht betroffen. Das sagt Linda Mattei. Für ihre Abschlussarbeit an der TU Dortmund hat sie eine Studie unter Journalisten durchgeführt, die ihre These deutlich unterstützt. Ja, und die Ergebnisse stellt Linda uns jetzt vor. Hallo.
Hallo.
Sag mal, warum hast du dich überhaupt mit Arbeitssucht von Journalisten beschäftigt? Hast du da irgendwie einen näheren persönlichen Bezug zu dem Thema?
Ja, ich habe das im Freundes- und Bekanntenkreis unter Journalisten quasi öfter beobachtet. Nicht so, dass ich das jetzt direkt diagnostiziert hätte oder so, aber ich hatte so die Vermutung und mich mit dem Thema Burnout auch beschäftigt gehabt. Und dann habe ich gedacht, das untersuche ich doch mal.
Okay, wir liefern uns die jetzt mal komplett aus. Lies uns mal die Leviten. Wie arbeitssüchtig ist unser Berufsstand?
Ziemlich arbeitssüchtig, also auf jeden Fall überdurchschnittlich. Im Vergleich zu anderen Berufsgruppen sind die Journalisten auf jeden Fall schon sehr betroffen. Also gerade die Frauen unter den Journalisten, da war bei meinen Befragten jede vierte wirklich extrem arbeitssüchtig und von den Männern jeder sechste. Also doch schon ziemlich heftig.
Aber jetzt, bevor wir vielleicht nochmal gucken, gibt es da auch nochmal Unterschiede zwischen freien und festen Journalisten oder verschiedenen Medien. Was sind denn überhaupt so Indikatoren? Also kann man sagen, irgendwie, wenn man so und so viele Stunden am Tag arbeitet, dann ist man arbeitssüchtig? Kann man das irgendwie, woran misst man das?
Eigentlich nein. Aber ich habe schon festgestellt, dass die arbeitssüchtigen Journalisten auch besonders viel arbeiten. Also vor allem dann auch die Männer. Da waren wirklich fast die Hälfte, die da 56 bis 80 Stunden die Woche gearbeitet hat. Bei den Frauen war es aber zum Beispiel auch so, dass da welche waren, die haben nur 20 Stunden gearbeitet, nur in Anführungsstrichen, und waren trotzdem sehr arbeitssüchtig. Da könnte ich mir jetzt einfach vorstellen, dass die dann vielleicht auch zu Hause irgendwie viel mit der Familie noch zu wuppen haben und so, und dass da eben auch verschiedene Sachen zusammenkommen, die dann zur Arbeitssucht beitragen. Also es ist nicht unbedingt ein Gradmesser, wie viel jemand da arbeitet.
Aber woran misst man es dann? Ich habe es dann noch nicht so ganz verstanden.
Man misst es eigentlich daran, ob ein Zwang besteht oder nicht. Das heißt, wenn jemand einfach gar nicht in der Lage, also das heißt nicht, dass jemand jetzt 24 Stunden am Schreibtisch sitzt, sondern eben, ob er quasi geistig nicht von der Arbeit lassen kann. Also wenn er jetzt beim Lesen, beim Reden mit Freunden, beim Essen mit der Familie eigentlich immer in Gedanken um die Arbeit kreist und darüber nachdenkt, welche Themen er morgen in der Redaktionskonferenz vorschlagen könnte oder ob er noch einen Interviewpartner für das Thema braucht, der mit rund ist oder so, dann und wirklich eigentlich gar nicht anders kann, als daran eigentlich ständig in Gedanken um seine Arbeit zu kreisen, dann kann man von einer Arbeitssucht sprechen.
Aber wie ist denn das, wenn ich jetzt einfach mal durch die Stadt gehe, schön entspannt am Wochenende, und dann sehe ich zufällig irgendeine Person daherlaufen oder ich sehe irgendwie ein Ereignis, irgendwo werden Plakate ausgerollt, ich sehe ein bestimmtes Plakat und denke, hey, das könnte ein Thema sein, das nehme ich mal Montag mit in die Arbeit. Ich würde sagen, dieses Denken ist doch dann fast normal, oder
genau,
ist das auch schon...
Das ist auch gerade das Problem im Journalismus, weil genau das ist eigentlich normal und genau das wird auch von einem Journalisten erwartet, dass er nicht quasi um fünf den Griffel fallen lässt und dann ist er völlig verschlossen für Themen oder so. Und genau das ist das Problem. Also zum Beispiel auch die arbeitssüchtigen Journalisten, die haben einfach auch oft angegeben, dass sie einen sehr hohen Druck empfinden, immer neue, kreative, spannende Themen ausfindig zu machen. Und das ist einfach dann letztlich auch der Kreislauf. Also natürlich, wenn man jetzt, würde ich jetzt nicht sagen, jeder, der in der Freizeit dem Thema über den Weg läuft, der ist arbeitssüchtig, das ist Quatsch. Da ist natürlich dann immer die Frage, wie weit kann er halt auch mal abschalten und ist er auch mal fähig, im Urlaub nicht ständig auf der Suche nach Themen zu sein. Das ist dann im Grunde so da die Differenzierung, die man treffen muss.
Kann man denn irgendwie sagen, der freie Radiojournalist ist stärker arbeitssüchtig als der festangestellte Onliner oder so? Also wie hat sich das noch ausdifferenziert? So über die Mediengattung oder vielleicht auch Anstellungsverhältnisse hinweg?
Also vor allem über die Anstellungsverhältnisse hinweg. Also besonders die freiberuflichen Journalisten sind betroffen und bei den Festangestellten konnte man auch sehen, dass diejenigen, die prekär beschäftigt sind, also die nur Kurzzeitverträge haben zum Beispiel, dass die wesentlich stärker betroffen sind als die Festangestellten. Bei den Freien fand ich jetzt zum Beispiel ganz interessant, also die Rundfunkjournalisten waren schon auch besonders betroffen und da wirklich die Freien ganz massiv. Und da war es dann auch völlig egal, ob die für öffentlich-rechtliche Medien arbeiten oder für private. Also da konnte man gar keinen Unterschied feststellen. Also die Freien generell sind stark betroffen. Und ich denke, das hängt auch stark damit zusammen, dass sie dann, klar, dass sie Unsicherheit verspüren, dass sie das Gefühl haben, immer alles annehmen zu müssen und immer erreichbar zu sein, damit sie überhaupt über die Runden kommen. Und auf der anderen Seite halt auch, dass viele zu Hause arbeiten und da einfach eine Entgrenzung ist. Also dass da überhaupt keine Grenze mehr stattfindet zwischen Arbeit und Freizeit. Also dass da ganz schnell passiert, dass das alles verschwimmt und sie letztlich immer standby sind für den Job oder sogar bis in die Nacht hinein arbeiten und merken es dann gar nicht, weil sie zu Hause im Wohnzimmer sitzen.
Jetzt ist ja Arbeitssucht so ein Wort, wenn man das hört, da denkt man sofort, Arbeit und Sucht ist schlecht. Ist wahrscheinlich auch so, aber was konkret sind denn jetzt eigentlich die möglichen Probleme, die sich da ergeben? Also man schaltet weniger ab, ist das auch gesundheitsschädlich? Also
auf jeden Fall, ja. Also zum einen gibt es eine soziale Folge, das heißt, wenn ich mich ständig vor allem geistig mit der Arbeit beschäftige, dann bin ich ja auch nicht offen irgendwie für mein Privatleben, für die Menschen, die in meinem Privatleben sind. Das heißt, also viele Arbeitssüchtige vereinsamen mit der Zeit. Und gesundheitliche Folgen gibt es auf jeden Fall auch. Also jemand, der arbeitssüchtig ist, kreist ja wie gesagt ständig in Gedanken um die Arbeit. Das heißt, er ist in einer ständigen Alarmbereitschaft, er steht unter Stress und permanent unter Stress und nimmt sich eben nicht die Auszeiten und die Ruhephasen und dadurch kommen natürlich auch körperliche Beschwerden. Mhm. Das kann mit Verspannungen anfangen und endet mit massiven Herz-Kreislauf-Störungen oder und vor allem eben im psychischen Bereich auch mit Depressionen und mit Burnout.
Das liest sich wie so ein Beipackzettel und der endet mit Tod.
Irgendwie. Ja, genau, so ist es auch.
Aber ich möchte an einer Stelle nochmal kurz nachfragen, das Thema sozusagen soziale Vereinsamung. Kann man eigentlich vielleicht auch beobachten, dass gerade besonders arbeitssüchtige Journalisten sich, um dem quasi vorzubeugen, auch in ihrem quasi Privatleben viel mit Gleichgesinnten oder Berufskollegen nur noch umgeben, um dann quasi beides doch irgendwie miteinander zu verbinden?
Ja, das kann man beobachten. Also ich kann tatsächlich feststellen, umso höher die Arbeitssucht, umso größer ist der Anteil der Journalisten im Freundeskreis. Also ich habe gefragt nach den 5 engsten Freunden, um das ein bisschen einzugrenzen. Und da war es tatsächlich so, dass etliche wirklich 80% oder fast alle Freunde im engsten Freundeskreis Journalisten waren bei den Arbeitssüchtigen. Das heißt, sie organisieren sich letztlich auch ihr soziales Umfeld um die Arbeit herum. Aber wenn ich natürlich beim Feierabendbierchen dann die ganze Zeit über Medienthemen spreche oder über den Job oder vielleicht sogar über die Sachen, die in der Redaktion passiert sind, weil es direkte Arbeitskollegen sind, dann ist das kein Feierabend, sondern ist das keine Freizeit, sondern da arbeite ich letztlich weiter. Und das ist genau dann das Problem, also dass diese Pausen nicht entstehen, diese gedanklichen Pausen, und das verstärkt dann alles natürlich auch die Sucht.
Herr Peller, ich musste gleich leider die Freundschaft kündigen, aber
wieso bin ich der 5. auf der Liste? Kündige doch wen anders.
Nee, du bist der 1.
Ach so,
natürlich, Herr Peller. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Erfolg und Arbeitssucht? Also ich bin mir nicht ganz sicher. Also vielleicht die Leute, die sehr erfolgreich sind, dass die sagen, das muss ich halten, also arbeite ich umso mehr. Oder die sagen, ich fühle mich nicht erfolgreich, also muss ich umso mehr arbeiten, um erfolgreich zu werden. Oder vielleicht trifft ja sogar beides zu. Ich weiß es nicht.
Ich habe das nicht so genau untersucht. Ich kann nur sagen, dass die Formel umso arbeitssüchtiger, umso erfolgreicher auf jeden Fall nicht stimmt, sondern eher im Gegenteil. Es war zwar so, dass jetzt bei meinen befragten Chefredakteuren, es waren nicht viele, aber bei den befragten Chefredakteuren waren wirklich die Hälfte arbeitssüchtig. Da könnte man jetzt natürlich sagen, ja, die sind ja erfolgreich geworden. Nur auf der anderen Seite grassierte die Arbeitssucht auch gerade am unteren Ende der Nahrungskette, nämlich unter den Freien und denen mit prekären Arbeitsverhältnissen besonders stark. Also insofern geht das nicht auf. Und es gibt auch eine Studie, die zeigt, dass eben Arbeitssüchtige für das Unternehmen, für das sie arbeiten, eigentlich wirtschaftlich schädlich sind. Letztendlich, also vielleicht sind sie am Anfang recht lohnenswert, aber irgendwann fügen sie dem Unternehmen wirtschaftlichen Schaden zu.
Warum?
Weil sie sehr gehetzt sind und viele Fehler irgendwann machen und weil sie einfach nicht teamfähig sind. Das heißt, sie verbreiten in den Redaktionen dann oft auch Stress und ein schlechtes Arbeitsklima. Und gerade wenn es Vorgesetzte sind, ist es natürlich schlecht, wenn sie ihre anderen Mitarbeiter dann auch auf die Art und Weise demotivieren. Die reißen auch immer alles an sich, also sie können nicht delegieren, sie müssen immer alles kontrollieren. Also das sind alles Faktoren, warum sie ein schlechtes Arbeitsklima verbreiten. Und außerdem versuchen Arbeitssüchtige ja immer, sich beschäftigt zu halten. Also sie haben ja eben Angst immer davor, dass irgendwelche Pausen entstehen. Das können sie auch nicht ertragen. Deshalb passiert das auch schnell, dass Arbeitssüchtige quasi eigentlich sehr einfache Aufgaben unendlich in die Länge ziehen und viel komplizierter machen, als es eigentlich wäre. Und das ist natürlich nicht wirtschaftlich.
Herr Peller, ich gehe jetzt mal mit gutem Beispiel voran und delegiere die letzte Frage an dich.
Ja, da möchte ich gerne fragen, weil wir möchten noch eine positive Frage stellen. Und was glaubst du denn, wie man rauskommt aus der Arbeitssucht?
Also als erstes Mal müsste man es erkennen. das ist natürlich immer schon mal ein Problem, weil Workaholic zu sein ist ja eher jetzt bei uns in der Gesellschaft fast eher eine Auszeichnung und viele meinen auch, sie müssten Workaholic sein, um ihren Beruf ernst zu nehmen. Man müsste es erkennen und wenn man es wirklich hat, sollte man natürlich eine Therapie machen. Wobei das da leider so ist, dass die meisten das erst machen, wenn sie irgendwie dann wirklich einen Burnout haben und nicht mehr arbeitsfähig sind. Wenn man so das Gefühl hat, ich könnte ein bisschen was ändern, wäre es halt gut, dass man versucht, neue Lebensinhalte zu entdecken. Also zum Beispiel sich ein Hobby zu suchen, was nichts mit Leistung zu tun hat, was man einfach so für sich macht und fürs Hobby macht. Und auch wirklich Freizeit fest einzuplanen und einzuhalten. Also nicht, dass die Freizeit immer das ist, was auf der Prioritätenliste ganz unten steht und sofort kippt, wenn ein neuer Auftrag kommt. Und auch finde ich, dass man die modernen Kommunikationsmittel wirklich selbstbestimmt nutzt. Also, dass die Möglichkeit, immer und überall seine Mails zu checken, nicht heißt, dass man das machen muss, also keine Notwendigkeit ist. Das sind, denke ich, so Sachen, die man lernen muss, als arbeitssüchtiger Journalist neu lernen muss.
Sagt Linda Mattei, sie hat eine Studie an der TU Dortmund gemacht und sich mit der Arbeitssucht von Journalisten beschäftigt und da interessante Erkenntnisse rausgezogen und die hier heute Abend mit uns geteilt. Und jetzt sage ich einfach mal, schönen Feierabend.
Ja, danke schön.
Die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen mit Daniel Fiene und Herrn Pähler, den Machern von Was mit Medien.
Yeah, wir haben 19 Uhr, eine Minute und 30 Sekunden oder so.
Wiederholung haben wir eine ganz andere Uhrzeit.
Das ist aber egal. Hauptsache, wir machen um diese Uhrzeit Nachrichten. Das ist mir wichtig, weil das ist immer so eine schöne Überraschungsrubrik für mich. Ja? Aber die anderen Themen, die kenne ich ja. Aber was bei den Nachrichten kommt, ja, das weiß ich ja meistens nicht.
Dominik Schotter ist bei uns und hat den Nachrichtenüberblick.
Ich habe einen bunten Strauß, wie man das so schön sagt. Ja, die Themen des Tages hätte ich für euch, in die ich mich flugs eingelesen habe, seitdem ich um 6 hier übernommen habe. Also es gab eine Menge Anschläge in Kenia, in Syrien und in Indien zusammen, überschlagen 70 Tote etwa. Über die haben wir alle berichtet. Die hatten natürlich alle unterschiedliche Hintergründe. Ja, der größte davon war in Syrien, in Damaskus, in der Hauptstadt, ging eine Autobombe hoch und hat sozusagen eine neue Runde in dem Bürgerkrieg eingeläutet. Darüber haben wir berichtet. Auch berichtet vor kurzem erst haben wir darüber, dass die Polen, eigentlich ja ein ziemlich erzkonservatives Land, die haben eine neue Regelung eingeführt, um die Religionsgemeinschaften im Land zu finanzieren. Nämlich, jeder, der will, kann von seiner Einkommensteuer 0,5% an die Kirchen, an die Religionsgemeinschaften abtreten, freiwillig. Eigentlich ist auch der Hintergrund sehr interessant. Ich dachte, dass in Polen es eine exorbitant hohe Kirchensteuer gibt. Gibt es aber überhaupt nicht. Seit 1950 gibt es dort einen sogenannten Kirchenfonds. Der wurde eingerichtet, weil die Kirchen dort enteignet wurden. Damit sie aber doch ein bisschen weiter existieren können, hat man ihnen etwas Geld zugestanden. Dieser Fonds wird jetzt geschlossen. Und um ihn zu ersetzen, bauen die Polen auf eine freiwillige Abgabe.
Das ist, glaube ich, damals noch in der kommunistischen Ära entstanden.
Genau,
ne? Also
genau.
Sehr interessant auf jeden Fall.
Ich fand das, also war für mich komplettes Neuland, aber auch nicht so schwer zu verstehen. ja?
Du hast bei den Meldungen, die heute auch noch rumgegangen sind, eine ganz interessante Entdeckung gemacht. Und zwar geht es um Twitter.
Es geht um Twitter.
Und um die FDP. Und das ganz vermutlich die FDP mehr Follower auf einmal bei Twitter hat als Wähler oder so.
Ja gut, ich roll das mal kurz auf.
Ja.
Es gibt eine Internetseite, nicht Twitter, sondern pluragraph.de, die nichts anderes macht als Aktivitäten von Parteien, Organisationen und sonstigen öffentlich wirksamen Organisationen zu zählen und denen einen gewissen Wert zuzuweisen. Und diese Seite hat festgestellt, dass die FDP innerhalb der vergangenen Tage 30.000 neue Follower bei Twitter bekommen hat und kein Mensch weiß, warum. Also es ging vor 3 Tagen etwa los. Die Süddeutsche.de berichtet darüber und hat dann auch mal bei der FDP angefragt und die hat folgende witzige Erklärung abgeliefert. Ich zitiere jetzt einfach mal aus dem Süddeutsche.de Artikel. Der Sprecher der FDP sagt, er habe für den Zuwachs keine Erklärung, über die Herkunft könne die FDP nur spekulieren. Möglicherweise stammten die neuen Freunde aus dem Ausland. Die Abkürzung FDP werde auf Twitter im portugiesischen Sprachraum häufig für das Schimpfwort Fio da Puta, zu Deutsch Hurensohn, verwendet.
da hatten die aber viel Spaß, glaube ich, da in der PR-Abteilung, oder?
Bei der FDP? Mhm. Ja, die haben endlich mal feiern dürfen. Also die FDP ist noch zu Scherzen aufgelegt, aber ungeklärt ist trotzdem, woher stammen die 30.000 neuen Follower? Und das ist eigentlich der Clou ja daran, das habe ich verschwiegen, dass der Großteil davon Fake-Profile sind.
Ach.
Da liegt natürlich die Vermutung nahe, dass da jemand was gekauft hat.
Was ich ja immer denke, also ich glaube so, was war das jetzt, 30.000?
30 ne? ist ja nicht
wenig. Da muss man aber, glaube ich, auch nicht so viel Geld für bezahlen. Das kann man auch mal eben hier... Also Joko und Klaas mit ihrem 7-Euro-Stundengehalt, da müssten sie, glaube ich, nur 2 Stunden für arbeiten, um das dann auch tatsächlich dafür Geld auszugeben. Und da frage ich mich manchmal, ob da nicht zum Beispiel ein Parteifreund von einer befreundeten Partei gesagt, ach, tun wir unseren Freunden bei der FDP mal was Gutes und schenken denen ein paar neue Follower. Das fällt bestimmt jemand auf.
Du meinst so, wie man verflossenen 20 Pizzaschachteln nach Hause bestellt, um den irgendwie zu ärgern?
Irgendwie oder sowas.
Ja, gut möglich. Ich frage mich allerdings, welche Partei es nötig hätte, der FDP da einen reinzuwürgen. Weil das schaffen die schon alleine.
Das lassen wir mal so stehen. Gibt es noch mehr Nachrichten? Oder
auch klar.
Dann her damit.
Das ZDF erwägt, kurz vor der Bundestagswahl doch noch ein Politbarometer zu veröffentlichen. Das ist eigentlich eine Tradition, ein guter Brauch, dass man das nicht tut. Die ARD will das auch weiter so halten. Das ZDF sagt allerdings...
Das FDP-Politbüro.
sagt, die Wahl in Niedersachsen habe gezeigt, dass man vielleicht doch mit ganz neuen Ergebnissen noch aufwarten könnte. Und dann hätte man gewusst, hier kommt der Bogen zur FDP, dass die FDP mit 10% doch wieder im Landtag ist. Also, wir dürfen uns freuen, die FDP, die wird
vielleicht auch dann beim ZDF schon 2 Tage vorher im Politbarometer nochmal
auftauchen.
Wissen,
wie viele Twitter-Follower.
Daniel Fiene oder so. Liest meine Gedanken. Vielen Dank.
Das macht er bei mir auch immer.
Das ist, ja. Aber ihr kennt euch schon länger, deswegen ist das nicht verwunderlich. Eine Sache habe ich noch, über die wir lange gesprochen haben vorhin. Die Pille danach, die deutschen Bischöfe in ihrer Versammlung haben heute gesagt, ja, die darf jetzt verordnet werden, wenn Frauen vergewaltigt wurden. Interessant war das, was die ganzen großen Medien draus gemacht haben. Die haben nämlich alle so sinngemäß getitelt, die Bischöfe erlauben jetzt die Pille danach. Was ja nicht richtig ist, die Pille danach gibt es ja schon sehr, sehr lange und auch legal. Das heißt, man muss da ja sehr genau differenzieren, zu was die eigentlich Ja gesagt haben.
Ich habe das auch nicht so ganz verstanden. Das war, glaube ich, also dann okay, wenn die Empfängnis verhüht. Nee, wenn die Empfängnis
verhütet sind, aber nicht abtreiben.
Aber nicht
genau,
abtreiben.
Genau. Das sind 2 Generationen von Pillen. Die Abtreibepille sozusagen ist die neuere und die andere ist die ältere, glaube ich. Hoffe ich das richtig.
Und die wird jetzt akzeptiert?
Die erste wird akzeptiert, aber nur, wenn die Frauen vergewaltigt wurden.
Okay.
Nur in katholischen Krankenhäusern.
Ist das jetzt ein... Wird das als Meilenstein angesehen, auch von den Kollegen, wenn ihr das ein bisschen beobachtet habt, was die gemacht haben? Oder ist das, weil ich weiß jetzt nicht, wie groß diese Bemerkung, also ich kann die nicht einschätzen, ob das jetzt eine große Sache ist, eine kleine.
Du erinnerst dich ja bestimmt an diesen Vorfall in Köln.
Genau, da
war die Empörung groß und das ist jetzt sozusagen das Follow-up dazu. Die haben das auf jeden Fall alle ganz nach oben geschoben bei den Online-Medien. Also zumindest für 1 Stunde oder 2 war es ihnen sehr wichtig. Jetzt steht da bald der Iran, der nämlich neue Zentrifugen gebaut hat und möglicherweise bald eine Atombombe bauen kann.
Und aus diesem Grunde entlassen wir jetzt Dominik Schottner, ja, damit er die Nachrichtenlage für uns im Auge behält. Dank dir!
Danke euch!
D-Radio Wissen ist hier die Redaktionskonferenz und da machen wir wie jeden Donnerstag was mit Medien.
Mit kosmedialen Medien. Ja.
Und wir kehren heute sogar mal vor unserer eigenen Haustür.
Mhm. Warum?
Warum nicht? Weil die Katrin das gesagt hat.
Okay. Es ist nämlich was ganz Interessantes, dass die Arbeitsthese, die wir jetzt haben, nämlich dass das Internet besser lokal als global ist. Das heißt doch World Wide Web. Wieso ist das so? Das ist die große Frage.
Das ist eigentlich eine wirklich gute Frage. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, wirklich sozusagen, mit dem Internet ist wirklich die ganze Welt irgendwie zusammengerückt. Ja? Es spielt keine Rolle mehr, ob ich in New York bin oder in Köln oder in China vielleicht schon noch, weiß ich nicht. Aber irgendwie, diese Grenzen, diese Distanzen, die gibt es nicht mehr. Dafür ist das Netz super. Aber irgendwie habe ich immer so das Gefühl, wenn ich dann mal so gucke, was kann ich eigentlich online mitbekommen über das, was direkt vor meiner Haustür passiert. Da fehlt mir irgendwie was. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein subjektiver Eindruck ist. Ich glaube nicht.
Das lass uns mal vertiefen, denn diese Frage wurde im Wesentlichen auch gestern auf der Local Web Konferenz besprochen und Katrin Altschner war für uns dabei. Letzte Woche haben wir sie euch ja schon vorgestellt, weil sie gerade die kleine Cross-Media-Check-Reihe macht und was sie da erlebt hat, erklärt sie uns jetzt erstmal. Willkommen zurück, Katrin.
Hallo.
Das Internet lokal sehen, auch wichtig für Medien. Wie wurde dir das beantwortet auf der Konferenz?
Ich meine, man darf nicht vergessen, es war die Local Web Conference, also alle klammern sich vielleicht auch ein bisschen mit daran, dass es das Lokale im großen, weiten Netz gibt. Ich fand aber, dass sich das eigentlich ganz logisch angehört hat. Es gab da die These, dass früher war erstmal wichtig, dass wir überhaupt einen Internetzugang hatten. Dann haben wir den Internetzugang gehabt. Und dann haben wir angefangen, mobile Geräte zu bekommen. Und gerade an diesen mobilen Geräten wird ganz stark festgemacht, dass das Lokale plötzlich wichtig wird. Weil das Internet kommt jetzt wieder in unserem Alltag an. Wir laufen mit dem Smartphone durch die Gegend, gucken, wo ist der Weg, gucken, wo ist der nächste Shop. Ach, hier, da, drüben. Ja. Und dadurch kommt das Lokale wieder mit einer größeren Beimessung in unser Leben.
Ich habe zum Beispiel in dieser Woche fotografiert, wie ein Geschäft sich umbenannt hat bei mir gegenüber vom Haus. Also ein Restaurant hat einfach den Titel ausgewechselt. Und ich dachte, da ja die ganzen Nachbarn hier mit ihrem Smartphone doch rumlaufen, dann sehen die das gar nicht. Also muss ich ein Foto auf Facebook stellen, damit die das mitbekommen.
Und dann haben sie es mitbekommen.
Das ist sehr edel von
meinst
dir.
Du,
und
meinst
gut.
du so den Gedanken?
Ich glaube, das ist auch ein Teil des Gedankens, aber es ist auch eine praktische Hilfestellung in unserem Alltag geworden.
Okay.
Also wirklich, das ist jetzt meine kleine, triviale Zusatzleistung, die du da gegeben hast. Aber wir suchen ja auch wirklich Dinge. Wir gucken plötzlich, wo ist unser nächstes Lieblingskettenkaffee, was so teuer ist, aber der Kaffee gut schmeckt. Wo ist das in der Nähe? Oder wie komme ich von A nach B? Ich bin ja heute wieder mit dem iPad durch Köln gefahren und habe fast einen Unfall gebaut, weil ich das Ding auf dem Schoß hatte. Es ist halt Teil von unserem lokalen Leben
Im
geworden.
Auto? Habe ich das gerade richtig verstanden?
Ja, und dabei habe ich Twitter-Nachrichten geschrieben mit dem iPhone. Nein, fast. Nein, ich habe auf jeden Fall, es wird wichtig. Es wird wichtig, dass das Ding. Komm, wir lenken vom Thema ab, dass ich das gesagt habe.
Spannend wird es ja dann, wenn man auch tatsächlich dann die Medien ins Spiel bringt und wenn die sagen, okay, wir entdecken auch das Internet von dieser lokalen Seite. Wie machen die das?
Da gibt es verschiedene Ansätze aktuell. Ganz wichtig dabei ist zum Beispiel die Leser-, Hörer-, User-Einbindung. Und ich habe auch mit Lutz Knappmann gesprochen von der Süddeutschen Zeitung. Der macht den Online-Bereich, ist da stellvertretender Chefredakteur. Und ich habe ihn unter anderem gefragt gestern, wie eine Zeitung wie die Süddeutsche, die gerade im Online-Bereich ja auch sehr viele Leser aus anderen Bundesländern hat, mit dieser Information umgeht, dass das Lokale im Web plötzlich so wichtig ist.
Was im Alltag sehr, sehr wichtig ist und was man, glaube ich, im Netz auch oft noch unterschätzt ist, welche Schätze wir eigentlich haben in dem lokalen Content. Wir merken es im Alltag immer daran, wir messen ja sehr genau, wie Geschichten bei uns auf der Seite genutzt werden, dass wir in dem Bereich auf der Seite, wo wir lokale und regionale Inhalte bündeln, ganz oft Geschichten stehen haben, die, obwohl man durchaus ein Stückchen auch scrollen muss, um sie zu lesen, da Beiträge haben, die unter den 10 meist abgerufenen Texten oder Bildergalerien oder was auch immer es dann ist, rangieren. Was uns einfach zeigt, dass es lokale und regionale Geschichten gibt, wo München oder Bayern im Zweifel auch nur die Bühne ist, die aber genauso gut funktionieren und sich auch genauso gut erschließen für jemanden in Hamburg oder in Berlin oder irgendwo anders in Deutschland. Und die große Aufgabe für den Bereich ist es, A, solche Geschichten zu identifizieren und B, sie auch so zu schreiben und zu verkaufen, dass sie so funktionieren.
Ein Thema war ja auch heute Bürgerbeteiligung. Es ist ja erstmal für Medienmacher eine komische Vorstellung, Laien, ich nenne es jetzt erstmal so, da die Plattform zu bieten.
Das ist tatsächlich so. Also da muss man sich als Medienmacher auch selber erstmal prüfen. Man kommt als klassischer Journalist einfach genau aus der anderen Richtung. Nämlich aus der Richtung, wo man Inhalte und Ereignisse vermittelt den Lesern. Zwei Aspekte, die ich daran aus der Sicht eines Medienhauses wie unseres wichtig finde. Das eine ist, dass solche Angebote, wie sie My Heimat machen, so sehr in die Tiefe gehen und so sehr auf eine sublokale Ebene im Grunde gehen, dass das aus einer klassischen Redaktion heraus nicht darstellbar ist. Und ich glaube aber auch, nur sehr schwerlich funktionieren würde in so einem Angebot wie süddeutsche.de, weil man eins auch immer nicht vergessen darf, und das ist überhaupt nicht herablassend oder sowas gemeint. Wir haben einen hohen Qualitätsanspruch und wir haben eine Marke zu verteidigen. Und deshalb wollen wir auf allen Ebenen den bestmöglichen Journalismus anbieten. Das ist erstmal ganz wichtig. Gleichzeitig dürfen wir uns aber nicht verschließen, dass das, was an Input kommt von den Leuten vor Ort, extrem wichtig ist. Die Frage ist, ob man so weit geht, die Nutzer selber schreiben zu lassen. Das ist ein Konzept, was viele ausprobieren. Was für uns aber erstmal wichtig ist, ist, in den Dialog zu treten und mitzubekommen, was interessiert die Menschen. Was haben die für Anregungen für uns? Ein tolles Beispiel war die fast schon legendäre Bombenentschärfung im Münchner Stadtteil Schwabing, über die wir ganz ausführlich und in verschiedensten Darstellungsformen auf süddeutsche.de berichtet haben und wo wir eben auch gezielt die Nutzer aufgefordert haben, uns Ereignisse und Erlebnisse zu schildern, uns auch mal Fotos zu schicken und sowas. Und sowas wird angenommen. Und das ist definitiv ein Bereich, den man viel stärker noch nutzen muss, weil die Leser, die Nutzer, die wollen mit uns kommunizieren und wir wären wahnsinnig, wenn wir das nicht zuließen.
Ich habe heute auch den Satz allerdings gehört, dass aus amerikanischer Sicht, dass da der Druck auf den Zeitungen A viel größer lasten würde, deswegen würde ein größerer Innovationsdruck da sein und zum anderen eine Mentalitätsfrage, dass man vielleicht mutiger ist und dass man weniger Angst hat vom Scheitern. Ist es so eine deutsche Angst? Ist sie da gerade in dem Moment, wo wir drüber sprechen?
Ich glaube, da hat sich extrem viel getan. Also eine Angst vor dem Scheitern, das ist so ein gewisses deutsches Stereotyp. Ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt. Was definitiv stimmt, und das ist die bittere Situation in den Vereinigten Staaten, ist, der Handlungsdruck dort ist extrem hoch. Da sind wir Gott sei Dank in Deutschland noch ein bisschen davon entfernt, wobei man sich nichts vormachen muss. Wir haben gesehen, dass die Financial Times Deutschland eingestellt worden ist, was ja immerhin eine Medienmarke war, die sich vom ersten Tag an crossmedial aufgestellt hat. Das muss man sich immer wieder klar machen, was da auch verloren gegangen ist. Die FR, Zukunft völlig offen. Und die Liste lässt sich endlos verlängern. Das heißt, es ist Handlungsdruck da, überhaupt keine Frage. Wir sind in Deutschland in den Entwicklungen sicherlich nicht da, wo wir idealerweise sein könnten. Aber, und das ist eine sehr positive Beobachtung, ich finde, es tut sich im Moment extrem viel. Wir merken es in unserem eigenen Haus, was wir an Projekten machen können, was wir ausprobieren können, wie wir mit Social Media sehr, sehr viel stärker arbeiten als noch vor einiger Zeit. Ich spüre da wirklich eine Aufbruchsstimmung. Und wenn man sich in der Landschaft, in der Branche umhört, glaube ich, dass das in vielen Häusern gerade wirklich Momentum gewinnt.
Was macht diese Faszination des Lokalen so sehr für uns aus, wo wir doch eigentlich jede Möglichkeit haben, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen?
So ein bisschen aus dem hohlen Bauch heraus, ehrlich gesagt, was ich jetzt sage. Aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass wir die Möglichkeit haben, so weit über den Tellerrand rauszuschauen. Dass die Möglichkeiten so überbordend sind, dass es auch, glaube ich, sehr, sehr angenehm ist, einen eigenen Bereich zu haben, mit dem ich mich auseinandersetze und den ich auch im Überblick habe. Das ist sicherlich das eine. Das andere, wenn es ums Digitale geht, ist das ja sozusagen digitale Devices so fundamental bei vielen Menschen inzwischen im Lebensalltag verankert sind. Und ich nutze das iPhone, um, keine Ahnung, den Weg zum Supermarkt zu navigieren und Ähnliches. Das heißt, wir haben gelernt oder wir lernen gerade, diese Angebote zu nutzen in unserer direkten Lebenswelt. Und natürlich komme ich dann auch sehr schnell an den Punkt, wo ich mein Mediennutzungsverhalten darauf umstelle und wo ich auch erwarte, dass das, was unmittelbar um mich herum passiert, mir da erklärt wird. Weil ich weiß innerhalb von Millisekunden, was im Weißen Haus passiert. Warum um Himmels Willen soll ich nicht in gleicher Zeit wissen, was in meinem Rathaus passiert? Dass da noch sicherlich ein Entwicklungsweg zu gehen ist, ist außer Frage. Aber das hat, glaube ich, viel damit zu tun, wie sich die Leute an diese Unmittelbarkeit von Informationen noch gewöhnen.
Du warst heute ja hier eigentlich in der Rolle als Referent. Was nimmst du selber für dich mit von dieser Local Web Conference 2013?
Ich nehme für mich mit, dass das Lokale, es klingt wie die Binsenweisheit, aber dass das Lokale im Netz sehr, sehr wichtig ist und dass man selber gerne auch dazu neigt, das ein bisschen zu unterschätzen. Ich finde es sehr heilsam, sich in so einer Veranstaltung auch einfach nochmal klar zu machen, wie viel Bewegung da ist, wie viel Kreativität da drin steckt und wie viel Interesse auch der Menschen im Lokalen sozusagen ist. Wie gesagt, ich finde es sehr heilsam, weil man es nochmal wieder neu wertschätzen lernt.
Interessante Eindrücke von Lux Knappmann, dem stellvertretenden Chefredakteur von süddeutsche.de.
Ist es eigentlich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt für mich so richtig interpretiere, aber wenn ich da Herrn Knappmann Glauben schenken darf, dann ist es ja so, dass wir uns momentan in so einer Aufbruch- oder Umbruchphase befinden. Einerseits bleiben wir noch irgendwie hinter unseren Möglichkeiten zurück und trotzdem, wenn man hier und da schaut, da passiert doch irgendwie ganz viel Richtung Lokalität. Kann man das so sagen?
Also es gibt ja so diese Binsenweisheit, also dadurch, dass wir jetzt ja den Zugriff auf die ganzen Weltinfos haben und so weiter und so fort, das wird alles so unübersichtlich für uns, dass wir das ein größeres Bedürfnis haben zu wissen, was vor der eigenen Haustür passiert. Oder? Also vielleicht ist das auch der Ansatz der Local Web Konferenz.
Ich glaube, so teils. Also einmal ist es tatsächlich, glaube ich, eine Entwicklung, die ganz stark, und das hat er ja auch noch gerade mal gesagt, Lutz Knappmann, gesteuert wird durch mobile Geräte, aber auch Dinge, die sich in unserem alltäglichen Leben wiederfinden. Wir sehen ja auch, dass es kommen Bücher raus, wie habe ich selbst gemacht. Das erdet uns ja auch irgendwie ein bisschen. Das ist, glaube ich, auch der Trend der Zeit, dass wir uns wieder mehr für Heimat interessieren. Und dann ist es auch nur eine logische Konsequenz im Grunde genommen, dass es auch, glaube ich, im Web endet.
Hast du denn vielleicht nochmal so ein Beispiel für diese These, die das belegt? Bestimmt, ne?
Also da hast du mir ja sehr schön den Ball zugespielt. Ja, tatsächlich. Also es ist ein bisschen albern. Ich sag's euch trotzdem, weil ich es so schön finde.
Okay,
Instagram,
dann sag's.
Das kennen ja schon die meisten, diesen Fotodienst, wo man auch schöne Fotos mitmachen kann und Fotos teilen kann. Und es ist ein bisschen albern, aber es ist auch sehr schön. Es heißt Rhinestagram. Und,
also eine Wortzusammensetzung aus Rhein und Instagram.
Genau.
Also wie der Fluss, ja?
Wie der Fluss, genau. Hier, der hier, ne? Ganz bei uns in der Nähe. Und das ist eigentlich ein Projekt, das gestartet ist im Frühjahr 2012 von der Rhein-Zeitung. Die haben nämlich gesagt, hey, da schlummern ganz viele Bilder, die schön sind im Netz vom Rhein, von unserer Region. Und die müssen wir irgendwie finden. Und die haben dann diesen Hashtag Rhinestagram, den man bei Instagram benutzt, eingeführt. Der klappt total gut. Die haben super viele Zahlen mittlerweile, weil die leiten das nämlich auf ihre Homepage Rhinestagram runter und dann kann man den vollen Lokalpatriotismus im Bild nochmal ein bisschen genießen.
Ich kann jetzt so meinen Lesern oder Webseitenbesuchern sagen, hey, geht raus, macht schöne Fotos und wenn ihr die bei Instagram postet und denkt, das sollte auch bei uns erscheinen, nutzt den Hashtag Rhinestagram.
Genau.
Und das wird auch viel gemacht.
Das wird schon viel gemacht. Da ist einiges zusammengekommen. Ich habe mich heute auch schon mal durchgeklickt. Es hat natürlich, wie immer, den Instagram-Charme. Kann man mögen, kann man auch nicht mögen, weil es zu viel vielleicht für einen ist. Aber es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele schöne Bilder, wie ich finde, dabei.
Lass mal noch mal so ein bisschen servicemäßig sagen, wenn da jetzt jemand Lust hat oder vielleicht mal irgendwie demnächst da mit dieser Regionalbahn am Rhein vorbeifährt und sagt, ach, da kann ich ja mein iPhone aus dem Fenster halten. Reicht das schon? Kann ich das dann einfach fotografieren und ab damit?
Dafür müsstest du bei Instagram angemeldet sein, einen Account haben und den Hashtag Rhinestagram verwenden.
Hab ich. Also,
ja, dann los.
Ich weiß nur nicht, wann ich das nächste Mal am Mittelrhein vorbeifahre.
Kannst ja trotzdem einen Hashtag dran packen.
Und dann aber nicht lügen.
Das darf man nicht, ne?
Das finde ich nicht fair.
Okay.
Also, wenn ich jetzt irgendwie so einen kleinen Tümpel fotografiere und versehe das mit dem Hashtag Rhinestagram, dann kriege ich auch wahrscheinlich Ärger von der Community, oder?
Bestimmt. Der soziale Druck, der darf nicht unterschätzt werden im Netz.
Was Katrin noch erlebt hat auf der Local Web Konferenz, das könnt ihr auch nachlesen, nämlich in unserem privaten Was mit Medien Blog. Wenn ihr auf crossmedia.wasmitmedien.de geht, da könnt ihr das nachgucken. Und ich glaube, ich habe gehört, nächste Woche ziehst du nochmal ein Fazit mit uns.
Auf jeden Fall.
Sehr schön. Ich bin dann leider nicht mit dabei, aber ich werde es dann nachhören im Podcast. Ich bin sehr gespannt. Danke, Katrin Altschner. Schön, dass du heute Abend hier bei uns gewesen bist, um uns Einblicke von der Local Web Konferenz zu geben.
Bitte.
Herr Pähler?
Ja.
Wir müssen noch unser Rätsel des Tages auflösen.
Ja, dann nehme ich auch wieder Haltung an.
Es ist eine Ehre, es auflösen zu können. Die Spielregeln vom heutigen D-Radio Wissen Aerobic sind wie folgt. Es wimmelt nämlich voll von Dingen, die auf die eine oder andere Art rollen können. Egal ob tatsächlich wie ein Rad, übertragen wie der Donner oder sprichwörtlich wie der Stein. Zwei Sachen haben sich allerdings unters Gewimmel gemischt, die garantiert nie ins Rollen kommen. Welche sind das, haben wir gefragt. Und gleich ziehen wir den Gewinner, aber hier sind erstmal unsere Wimmeltöne.
super einfach. Ich möchte lösen.
Mann, was ist es?
Helikopter und Pferd. Sag doch schnell, wer gewonnen hat.
Das ist richtig. Ich, der Bernd Kretschmer hat es gewusst.
Herzlichen Glückwunsch.
Und der kriegt unser D-Radio-Wissen-T-Shirt.
Yeah.
Sehr schön.
Cool.
Und das war's auch schon wieder für heute.
Oh, schade.
Nächste Woche geht's weiter auch hier mit unserer medialen Redaktionskonferenz und weniger mit Medien, sonst natürlich jeden Tag um 18 Uhr hier bei D-Radio Wissen. Herr Petter, es war mir eine große Freude.
Ganz meinerseits.
Komm, lass uns noch jetzt ein paar Halligalli-Tweets beantworten, denn ich finde, ich habe heute noch nicht genug gearbeitet.
Okay, bist nur arbeitssüchtig.
Wir hören uns auch im Online-Talk am Samstag wieder ab 11 Uhr. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.